Es gibt viele Leute, die haben so einen Kreuzschmuck um. Ich finde es auch toll. Ich mag das, wenn Menschen das tragen. Aber man macht sich manchmal nicht bewusst, was man da trägt. Weil niemand würde jetzt mit einem elektrischen Stuhl durch die Gegend laufen sollen oder so einem kleinen Schafott oder irgendwie sowas in der Art. Dabei ist das Kreuz nichts anderes, eigentlich noch schlimmer als ein elektrischer Stuhl oder so ein Schafott, weil es war einfach nicht nur ein grausames Tötungsinstrument, es ist dazu ein Folterinstrument gewesen. Es sollte den Leuten demonstrieren, Leute, wenn ihr hier nicht dieser Staatsmacht gehorcht, droht euch nicht nur der Tod, sondern auch noch fürchterliche Qualen dazu. Manchmal sollte man sich das bewusst machen. Trotzdem, das Kreuz ist ganz zu Recht das zentrale Symbol des Christentums. Überall in der ganzen Welt, wo Kirchen stehen, wo Christen sich treffen, haben sie dieses Symbol des Kreuzes. Und es ist gut so, weil das Kreuz ist tatsächlich das Zentrum der biblischen Botschaft. Vor Jahren habe ich mal gelesen, dass der Paulus geschrieben hat, ich wollte, als ich bei euch war, ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, Paulus, es gibt noch so viele andere wichtige Themen, warum redest du nur über das Kreuz? Was ist an diesem Thema dermaßen wichtig, dass man das nicht nur im Einführungsglaubenskurs mal behandelt, sondern dass er über nichts anderes reden wollte, als über dieses Thema. Heute verstehe ich ihn besser. Und es ist tatsächlich so, dürfte ich nur ein Thema machen, ich würde dieses machen. Es ist das wichtigste Thema des Christentums. Jesus hat das auch mal betont, wie wichtig, wie zentral dieses Thema ist. Er hat mal diesen Satz gesagt, er hat viel dazu gesagt, aber er hat auch dieses gesagt, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Hast du heute schon dein Kreuz auf dich genommen? Sagt ja Jesus, jeden Tag sollen wir das auf uns nehmen. Was bedeutet das eigentlich? Was meint Jesus da damit? Was meint Jesus, dass jeder sein Kreuz tragen muss? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. Ich sage euch, was der gute Schwabe darunter versteht. Jeder muss halt sein Kreuz tragen. Was meint man da damit? Jeder hat sein Päckli, genau. Der eine ist halt, der hat schlechte Augen. Und der andere, der hat eine böse Schwiegermutter. Und der dritte, der hat Schulden. Und der nächste, so muss halt jeder sein Kreuz tragen. Das verstehen Schwaben darunter. Hat Jesus das hier gemeint? Nee. Definitiv nicht. Also ich bin ja sehr stolzer Schwabe und ich finde, wir haben sehr viel Tolles geschafft, aber an der Stelle liegt man nicht richtig. Um es so klar zu sagen, das hat Jesus nicht gemeint. Aber was hat er dann gemeint? Was heißt dieser Satz, das Kreuz auf sich nehmen? Und auch jeden Tag. Warum? Was ist mit dieser Botschaft, dass Paulus nicht aufhören konnte, darüber zu sprechen und dass Jesus sagt, es ist jeden Tag wichtig für meine Leute, die mir nachfolgen. Was bedeutet das? Um was geht es beim Kreuz? Was ist die Botschaft? Was ist die Auswirkung dieser Tat, die Jesus hier begangen hat? Und um uns der Antwort auf die Frage anzunähern, müssen wir einen kleinen Umweg machen. Umweg in die Philosophie. Jetzt habe ich die Antwort schon vorweggenommen, die Folie muss ich ändern, weil es geht, eigentlich sollte die Frage oben drüber stehen. Die wichtigste Frage, die Philosophen seit Jahrhunderten beschäftigt und entzweit. Die Frage ist der Mensch von Natur aus böse oder nicht? Dass Menschen böse sind, ist eindeutig. Du musst nur den Fernseher anschalten und du siehst es, Menschen tun Böses. Ist keine Frage. Massenhaft in der ganzen Welt, man hat manchmal das Gefühl, es wird mehr, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Menschen tun Böses. Jetzt ist die Frage, warum tun Menschen Böses? Tun die das, weil sie von Natur aus böse sind? Weil da was ist in ihnen, das egoistisch ist, das überheblich ist, das vor allem den eigenen Vorteil sucht und sich die anderen nicht so wichtig nimmt? Ist das von Natur aus in uns drin? Oder aber werden wir so, weil wir schlecht behandelt werden? Könnte ja auch sein, dass die Leute vom IS und all die bösen Leute von Rechtsradikale und was es da alles für Leute gibt, die sind so, weil man sie schlecht behandelt hat. Als Kind vielleicht. Hätten wir sie gut behandelt, dann wären die auch alle gut. Insbesondere linke Politik oder ganz links Kommunismus und so geht streng davon aus, dass der Mensch im Kern eigentlich gut ist. Und dass er erst durch die Umstände böse wird. Deswegen sagen linke Politiker, wenn du alle Ungleichheit entfernst, wenn du dafür sorgst, dass alle gleich behandelt werden, alle haben gleich viel, alle werden gleich viel gebildet, werden alle Ungerechtigkeiten beseitigt in der Gesellschaft, dann wird das Gute im Menschen die Oberhand gewinnen und das Paradies bricht aus. Ja, so hat der Karl Marx sich das ja vorgestellt. Wir vergesellschaften allen Besitz, der Staat zieht erstmal alles ein und dann verteilt er es gleichmäßig. Es gibt keine Reichen und keine Armen mehr, jeder besitzt alles, dann sind alle Ungerechtigkeiten beseitigt, keiner fühlt sich mehr ungerecht behandelt und dann bricht das Paradies aus, weil dann das Gute im Menschen sich durchsetzen wird, alle werden einander gut behandeln. Das war seine Vision, die hat die Menschen fasziniert. Hat sie geklappt? Nein, hat nicht geklappt. Ja, hat nie funktioniert. All diese Ansätze, Anarchie ist auch so eine Idee. Ich nehme alle Gesetze und Beschränkungen weg und dann kommt das Gute im Menschen zum Vorschein. Das Paradies bricht aus. Hat nie funktioniert. Im Gegenteil, hat immer in großes Chaos umgeschlagen. Offensichtlich ist es nicht nur, natürlich macht es Menschen noch böser, wenn man sie böse behandelt, ganz klar. Aber es sind nicht nur die Umstände ganz offensichtlich, sondern offensichtlich ist da etwas in uns, was auch unabhängig von den Umständen nicht in Ordnung ist. Steht schon ganz am Anfang in der Bibel, die Gedanken und Taten der Menschen sind schon von Kindheit an böse. Klingt nicht sehr nett. Römer 3, Vers 12, alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden, keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Es gibt eine andere Staatsform, die setzt drauf, dass das stimmt, die heißt Kapitalismus. Kapitalismus sagt, die Leute sind alle egoistisch und das treibt die Leute an, möglichst viel für sich zu schaffen. Das treibt sie an, möglichst viel zu arbeiten, damit sie viel Besitz kriegen, damit sie besser dastehen als die anderen, damit sie sich einen fetten Mercedes kaufen und damit prahlerisch durch den Ort fahren können. Das treibt sie an, auch sogar die ganze Nacht durchzuarbeiten. Und das funktioniert. Es funktioniert tatsächlich, nur sind wir sehr froh, dass wir in einem Staat wohnen, wo es dazu eine gute Sozialgesetzgebung gibt, weil purer Kapitalismus ist eine Katastrophe, weil dann die wenigen, die es schaffen, wieder alle anderen ausbeuten und alle anderen wieder völlig nichts haben. So sind wir Menschen offensichtlich. Ich bin deswegen auch so ein begeisterter Demokrat, weil Demokratie, was heißt es? Gib keinem die Macht, eine unbeschränkte Macht, sondern jede Macht im Staat wird kontrolliert. Jeder wird von einem anderen kontrolliert und kann wieder abgelöst werden. Warum ist das so gut? Weil den guten König gibt es offensichtlich nur im Märchen. In der Praxis gibt es den nicht. Gut, dass wir in einem Land leben, wo jeder kontrolliert wird, weil da offensichtlich was in uns ist, das dann, wenn man Macht hat, zum Bösen neigt. Und dazu neigt, Dinge zu tun, die nicht gut sind fürs Volk und für die Nation. Wir sehen das in vielen anderen Ländern, wo Diktatoren an der Macht sind. Dabei wäre Diktatur viel effizienter als Demokratie. Ja? Demokratie ist schwerfällig, aber es ist offensichtlich notwendig, Mächtige zu kontrollieren. Offensichtlich hat die Bibel recht, die ganze Geschichte zeigt, dass es so ist. So, aber dann ist es so, dann werden wir Christen und zack ist alles anders, richtig? Also, beim Klaus ist es so, der lacht fröhlich. Ja, ist nicht so einfach. Paulus hat das probiert, hat es auch mal gehofft, dass es so wäre. Und er schildert hier, wie es ausgegangen ist. Er schreibt Folgendes über sein Leben, und da war er schon etliche Jahre Christ. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist. Und ich gebe zu damit, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute tun will, unweigerlich das Böse tue. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Also, das war so sein Fazit über sich selber, über sein eigenes Leben. Hui, nicht gut. Aber wenn wir ehrlich sind, wir verstehen ihn, oder? Wenn wir ehrlich sind, wir wissen, wovon er redet. Wie oft wüssten wir, was wir eigentlich machen sollten? Wie wir uns ernähren sollten? Wie wir mit anderen Menschen umgehen sollten? Wie wir dieses und jenes richtig machen sollten? Und wir machen es doch nicht. Wir machen das, was eigentlich wir wissen, dass es nicht gut tut. Uns nicht gut tut, unseren Mitmenschen nicht gut tut. Weil da offensichtlich eine Dynamik in uns ist, die uns dazu verleitet, Böses zu tun. Die Bibel sagt auch zu sündigen. Sünde heißt Ziel verfehlen. Immer wieder am Ziel vorbeischlittern, das eigentlich Gott uns gesetzt hat. Immer wieder tun wir das, was nicht richtig ist. Damit zerstören wir uns selber und unsere Mitmenschen. So, das war meine Botschaft für heute. Nein, wie gut, dass das nicht das Ende der Botschaft ist. Was war jetzt Gottes Antwort auf dieses Drama? Im ganzen Alten Testament lesen wir, dass Gott versucht hat, die Menschen davon zu überzeugen, sozusagen. Leute, macht's doch anders. Ich gebe euch die Gebote, 10 Gebote haben wir letzte Woche uns angeguckt. Wenn ihr das doch tätet, dann ging's euch gut. Er hat es mit Locken versucht, dann segne ich euch, es wird euch glänzend gehen. Hat nicht funktioniert. Er hat es mit Druck versucht. Ja, also wenn ihr euch nicht dran haltet, dann gibt es Kräfte hier auf die Finger. Dann gibt es Krieg und Dürre und hat auch nicht funktioniert. Es hat alles nicht funktioniert, weil diese Dynamik eben so stark in uns ist. Und schließlich kam die ultimative Antwort Gottes auf dieses Drama. Und das ist das Kreuz. Das Kreuz ist die ultimative Antwort Gottes auf das Drama der Menschheit. Auf dieses Drama, dass wir Menschen in Sünde verstrickt sind. Und ich möchte euch heute Abend zeigen, dass das Kreuz eine doppelte Antwort ist. Dass es zwei Bedeutungen gibt, die beide unfassbar wichtig sind. Über die erste brauche ich nicht lang sprechen, weil über die haben wir schon gesprochen. Das erste ist, das Kreuz befreit uns von unserer Schuld. Ich finde dieses Bild nett. Ja, durch unsere Sünde, durch die Fehler, die wir machen, laden wir einen Haufen Schuld auf uns. Aber am Kreuz können wir diese Schuld loswerden. Denn Jesus hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Gott hat sich offensichtlich so gefreut darauf. Ja, dieser Vers steht ja im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Schon im Alten Testament hat Gott offensichtlich hingefiebert auf diesen Tag, wo das passiert und wo Menschen schuldlos werden können am Kreuz. Warum ist das wichtig? Weil Gott, obwohl er uns liebt, muss uns verurteilen. Gott ist ein gerechter Richter. Und ein gerechter Richter, selbst wenn er den Angeklagten liebt und dem nur Gutes will, muss ihn trotzdem verurteilen, sonst würde er sich ja selber vom Gesetz schuldig machen. Ja, ein Richter hat da keine Wahl, er muss verurteilen. Aber weil er uns so liebt, hat er die Schuld selber bezahlt. Das hat Jesus am Kreuz getan. Und deswegen werden wir am Kreuz befreit von unserer Schuld. Das ist die erste wichtige Botschaft. Aber das reicht nur nicht, finde ich. Weil es ist zwar schön, wenn du die Schuld am Kreuz wieder los wirst, aber es ist doch schade, wenn du danach weitergehst und dann gleich wieder anfängst, diesen Sack wieder zu füllen, weil du neuen Mist baust, weil du wieder Dinge tust, die deine Beziehung zerstören, weil du wieder Dinge tust, die dein eigenes Leben zerstören, weil du wieder Dinge tust, die dir und anderen schaden. Und nach kurzem ist der Sack wieder voll. Ist das unser Los als Christen? Hat mal jemand gesagt, Christen sind nicht besser, sie sind nur besser dran. Ist das so? Also wir sind halt auch genauso schlecht wie allen anderen, nur wir haben den Vorteil, dass uns einer unsere Schuld vergibt. Ist das die Botschaft des Kreuzes? Ist das die Botschaft der Christenheit? Ich fände es schade. Deswegen möchte ich heute Abend vor allem über dieses zweite Thema sprechen, was das Kreuz für uns bedeutet. Und das zweite Thema heißt, und das ist eine spannende Botschaft, das Kreuz befreit uns von unserem sündhaften Wesen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass das so ist. Lesen wir in Römer 6, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Paulus bleibt also nicht stehen bei seinem Befund, dass er aus sich selber raus das nicht schafft, was gut sein Leben zu ändern. Aber er sagt, durch das Kreuz ist es möglich, aus dieser Sklaverei der Sünde auszubrechen. Das ist revolutionär. Also das ist in der Weltgeschichte, in der Menschheitsgeschichte eine absolut revolutionäre Botschaft, dass es möglich ist, aus diesem Teufelskreis, dass wir sündigen, dass dadurch unser Leben zerstört wird, das Leben anderer zerstört wird und das ruft neue Sünde hervor, aus diesem Teufelskreis auszubrechen und wirklich das Leben zu ändern und in ein Leben hineinzuwachsen, wo die Sünde nicht mehr die Oberhand hat. Das ist eine absolut revolutionäre Botschaft, vor der ich selber viel Respekt habe, weil das zu sagen das ist mutig. Und jetzt ist die Frage, wenn das tatsächlich möglich ist, wie? Wie geht das? Wie können wir frei werden von dieser Macht der Sünde? Da lesen wir gleich noch in diesem Vers noch einen Hinweis dazu. Da steht, als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Als wir mit Christus starben. Was heißt das? Galater 2 ist auch sowas. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was? Paulus, was meinst du? Wovon redest du? Ja, also da warst du ja offensichtlich noch ganz lebendig. Was meinst du mit Christus gekreuzigt? Ja, was soll das sein? Also eindeutig ist, es ist nicht gemeint, dass er körperlich gekreuzigt worden wäre. Es ist auch nicht gemeint, es gab im Mittelalter so Bewegungen, die haben sich so selber gegeißelt. Habt ihr vielleicht mal im Lutherfilm oder so gesehen? Ist auch nicht gemeint. Was ist gemeint damit, mit Christus gekreuzigt zu sein? Was meint Paulus da? So viel ist sicher. Was hier gemeint ist, ist, dass Christwerden nicht bedeutet, mal sehen, ob das Christwerden bedeutet Erneuerung und nicht Veränderung. Vielleicht das mal hier an diesem Beispiel zeigen. Ja? Nehmen wir an, das ist dein Leben, mein Leben, das ist so unser Lebensauto, mit dem wir unterwegs sind. Wenn Christwerden Veränderung bedeuten würde, würde das heißen, wir tunen einfach unser Lebensauto ein bisschen fromm. Das heißt, wir sind unterwegs und ab jetzt sind wir ein bisschen christlich dazu. Wir gehen sonntags in die Kirche und wir haben immer mal wieder einen flotten Bibelspruch auf den Lippen. Und wir bemühen uns einfach ein bisschen netter zu sein zu den Mitmenschen und nicht so viel zu fluchen. So. Also wir haben unser Leben so ein bisschen fromm geschmückt. Das bedeutet, Leben verändern. Aber diese Verse, die ich gerade gelesen habe, sagen, dass das eigentlich nicht gemeint ist. Das ist nicht, was die Bibel möchte für unser Leben. Sondern sie möchte, dass da was stirbt und dass was Neues zum Leben kommt. Den Vers haben wir ja vorher schon die erste Hälfte gelesen. Wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Ich gebe noch viel mehr Bibelstellen, wo das immer wieder deutlich wird. Da geht es darum, beim Christwerden, dass was Altes stirbt, da stirbt was in uns. Und es geht darum, dass was Neues in uns lebendig wird. Das bedeutet Christ werden. Und das ist offensichtlich der Schlüssel dafür, dass wir rauskommen können, ausbrechen können aus dieser Sklaverei der Sünde. Jetzt, was bedeutet es praktisch? Hört sich jetzt sehr theoretisch, sehr theologisch an. Was heißt es praktisch? Vielleicht ahnst du das schon manchmal ein bisschen, wenn du in eine Situation kommst, wo dich jemand verletzt hat und du bist wütend. So wie es Franzi auch vorher erzählt hat. War einfach total wütend, auch nachvollziehbar, klar. Manche Leute würden sagen, ja klar, das ist doch total berechtigt, dass du so wütend bist. Also dann, da musst du das auch. Also das ist völlig zu Recht. Und jetzt sagt Gott, nein, du sollst dieser Wut nicht nachgeben, du sollst vergeben. Und das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich ehrlich ein bisschen an wie Sterben. Da stirbt was in uns, wenn du die Wut, wenn du Nein sagst zu der Wut in dir, wenn du Nein sagst zu diesem Wunsch, irgendwie Rache zu üben, ihm es irgendwie heimzuzahlen, wenn du da Nein sagst und stattdessen anfängst, diesen Menschen zu segnen und Gutes zu tun, da stirbt was in uns. Aber wie viel Leben kommt aus diesem Sterben? Wir haben es gerade gehört. Oder bei mir ein großes Thema ist, dieser Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen. Ich will unbedingt im Mittelpunkt, ich will eigentlich die Welt verändern und Weltgeschichte schreiben. Und ich weiß nicht, ob das Gott mit mir vorhat, aber zumindest merke ich das, wie wichtig das ist, da immer wieder diesem Drang, mich in den Mittelpunkt zu stellen, dem da Nein zu sagen und dem zu sterben und zu sagen, hey, ist doch gut, wenn andere hochkommen, andere in ihren Talenten und Gaben wachsen können und andere geehrt werden. Da stirbt was in uns. Aber wie viel Leben kommt aus diesem Sterben? Oder wenn dieser Wunsch, immer perfekt und großartig dazustehen vor den anderen, und dann zu sagen, ja, aber ehrlich ist das nicht. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe Fehler, ich habe Macken, ich habe Schwächen, ich habe gesündigt. Das zuzugeben, die heile Fassade fallen zu lassen, ehrlich zu werden, das tut weh. Da stirbt was in uns. Aber wie viel Leben entsteht aus diesem Sterben? Weil echte Beziehungen sind nur möglich, wenn du authentisch und ehrlich lebst. Also das deutet schon an, was Jesus hier gemeint hat. Dass was Altes stirbt und dass was Neues lebendig wird. Aber Leute, das geht noch viel tiefer. Das geht noch viel tiefer. Und ich möchte euch jetzt mit reinnehmen in einen Bibelvers, den ich... Also ich glaube, es gibt keinen Bibelvers, der mich so sehr beschäftigt hat wie dieser und der für mich so wichtig geworden ist. Und ich möchte euch gern diesen Bibelvers heute Abend erklären. Ich hoffe, dass ihr da mitgehen könnt, weil ich so unglaublich wichtig finde. Es geht nämlich beim Kreuz und bei der Erneuerung durch das Kreuz nicht nur um einzelne Punkte im Leben, wie Wut oder wie Geltungssucht. Es geht um einen ganz grundlegenden Wechsel unseres Lebensstils. Es geht um einen ganz grundlegenden Wandel, aus welcher Quelle wir leben und was unser Leben steuert. Es geht wirklich um eine ganz grundlegende Erneuerung unseres Lebens. Und es gibt keinen Vers, der das so gut deutlich macht wie dieser. Ich lese ihn mal vor. Ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Feinde des Kreuzes Christi, da meint der Paulus übrigens nicht irgendwelche Atheisten oder Leute anderer Religionen, er spricht hier zu Christen, Leute, die in der Gemeinde sind, Leute wie du und ich. Und er sagt, da gibt es leider viele drunter, ja, die tragen vielleicht ein Kreuz um den Hals, aber ihr Verhalten zeigt, dass sie eigentlich Feinde des Kreuzes Christi sind. Woran merkt es der Paulus? Vier Merkmale. Erstens, sie enden im Verderben. Zweitens, ihr Gott ist ihr Bauch. Drittens, sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten. Und viertens, sie denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig von euch. Ich möchte euch kurz jeden dieser Punkte erklären. Und bitte geht mit mir mit, das ist so wichtig, so grundlegend wichtig und so eine Riesenchance für uns. Also, was sind typische Zeichen von Menschen, die dieses Thema vom Kreuz noch nicht verstanden haben? Die nicht verstanden haben, welche Chance in diesem Kreuz liegt. Erstens, sie enden im Verderben. Das ist die Lehre der ganzen Bibel ist, dass Sünde nicht egal ist, sondern Sünde hat immer Auswirkungen. Jede Sünde zerstört ein kleines bisschen unser Leben und das Leben unserer Mitmenschen. Und final ist die Konsequenz der Sünde, dass wir sterben. Das geht schon bei Adam und Eva los und das ist bis heute dasselbe. Die Bibel sagt, dass durch die Sünde von Adam und Eva angefangen alle Menschen gestorben sind und der Tod die Oberhand hat. Sie enden im Verderben. Und Paulus sagt hier aber, das Kreuz wäre eigentlich der Punkt, der die Wende bringen kann. Das Kreuz ist der Wendepunkt auf der Straße in den Abgrund, oder? Wenn wir auf unser Lebensauto zurückkommen, ja, natürlicherweise kommen wir auf die Wellen, unser Lebensnavi ist programmiert, dass es im Tod endet, dass es im Verderben endet. Und durch das Kreuz ist einfach diese Möglichkeit, dass unser Lebensnavi umprogrammiert wird und wir auf den Weg des Lebens kommen. Das ist das erste Versprechen, was Paulus macht. Gehen wir mal weiter. Ihr Gott ist ihr Bauch. Paulus, was meinst du damit? Ihr Gott ist ihr Bauch. Also Bauch ist ja das Ding, wo der Magen drin ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, der Magen prägt schon ziemlich das Leben. Also mindestens dreimal am Tag spricht er zu mir. Und sagt mir, was ich jetzt machen soll, gefälligst. Und wenn Paulus sagt, ihr Gott ist ihr Bauch, dann zeigt Paulus hier, dass der Paulus unheimlich gut versteht, wie wir Menschen ticken. Wie wir Menschen drauf sind. Weil wir Menschen denken eigentlich, wir würden hier oben entscheiden, was wir machen. Wir Menschen denken, wir würden hier wäre die Entscheidungszentrale, wo wir entscheiden, welche Prioritäten wir setzen, was wir tun und lassen. Das würden wir hier mit unserem Verstand, mit unseren Gedanken entscheiden. Frag mal einen Marketingstrategen, was der da dazu sagt. Der sagt, der lächelt dich an und sagt, denk du das nur weiter. Aber ich mache eine ganz andere Werbung. Ja, guck mal, Werbung im Fernsehen an. Die sagt nicht, kauf dir den Mercedes, weil der Mercedes, der hat 5 PS mehr als der BMW. Und der Preis-Leistungs-Verhältnis ist schon eine Spur besser als der Audi. Und neuester Werkstattbericht, die sind langlebiger als die Fords und die Opels. Kommt nicht in der Werbung. Was kommt? Schicke Bilder. Und da gibt es reiche, gut aussehende Menschen, die fahren den. Und wenn du dir auch so in diese gesellschaftliche Klasse vorstoßen möchtest, dann solltest du dir auch so einen Mercedes kaufen. Das realisierst du gar nicht, blickst du gar nicht, was da in dir abläuft, weil das sind Botschaften, die nicht für da sind, sondern für da oder für da. Ja? So wie der Bauch unsere Gefühle steuert, dass er uns dreimal am Tag sagt, jetzt aber essen, Mensch, los geht's, hol dir was. So sagen unsere Gefühle uns auch alles mögliche andere, was wir gefälligst machen sollen. Wir Menschen sind viel bauchgesteuerter, als wir das denken und als wir uns das selber eingestehen wollen. Und die Marketingindustrie weiß das und die investiert Millionen, um uns da tief drin anzusprechen und dir zu. Und wenn du bisher noch nicht wusstest, dass du das brauchst, um dir das Gefühl zu geben, das brauchst du, um morgen vor deinen Mitmenschen cool dastehen zu können. Du brauchst diese Magenklamotten. Sind zwar unfassbar viel teurer als die Nicht-Magenklamotten, sind auch das genau gleiche, aber weil da irgendwo draufsteht Lacoste oder irgendwie sowas, ist es einfach cooler. Ist viel cooler. Du musst es kaufen. Du musst es haben. So sind wir Menschen. Paulus hat es mal mit diesem Vers hier ausgedrückt. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Das heißt, auch sonst in unseren Entscheidungen treffen wir viele Entscheidungen bauchgesteuert und nicht kopfgesteuert. Da meine ich jetzt nicht nur das Essen, ja, wo wir alle wissen, wir wüssten ja, was gesund wäre und wir oft eben trotzdem Sachen essen, die nicht gut tun. Auch sonst, wie wir unsere Prioritäten setzen, mit welchen Menschen wir uns abgeben. Ich leide da oft drunter, wenn ich sehe, dass Leute sich mit anderen Leuten abgeben, wo es eigentlich nicht gut wäre. Aber ja, irgendwas zieht uns dahin zu diesen Menschen. Beziehungen einzugehen mit Menschen, wir spüren, das ist eigentlich nicht gut, aber es zieht uns dahin. Oder unfassbar viel Energie in eine Karriere zu stecken. Aber es zieht uns dahin, weil die Aussicht nachher ein großes Büro mit eigener Sekretärin und immer mit Schlips wichtig durchs Büro zu stolzieren, ist einfach so, das will ich haben und deswegen muss alles für die Karriere und da ist die Familie nicht so wichtig. Und so weiter und so weiter. Die Gefühle steuern uns. Und Paulus sagt, wenn er spricht, so das Leben Feinde des Kreuzes, sagt er, das Kreuz gibt uns eine Möglichkeit auszubrechen aus dieser Diktatur der Gefühle. Wenn wir hier mal auf das Lebensauto gucken, ja, ist ja schön, wenn unser Navi auf Leben programmiert ist, ist aber blöd, wenn du dann am Steuer sitzt und bauchgesteuert halt doch. Das Navi sagt, links rum geht's zum Leben, aber dein Bauch sagt rechts rum und du fährst halt doch die verkehrte Richtung. Ist nicht gut. Wenn möglich, bitte wenden, genau. Und irgendwann klopfst drauf und sagst, halt die Schnauze. Paulus sagt, das Kreuz gibt uns die Möglichkeit, nicht mehr bauchgesteuert zu leben, weil unser Bauch leider manchmal uns in Richtungen führt, die nicht gut sind für uns. Und im Grunde wie eine Art Fahrerwechsel. Das Kreuz befreit uns von der Diktatur der Forderungen unserer Gefühle. Wie wenn wir das Lenkrad loslassen können. Wer kriegt das Lenkrad dann, wenn wir es loslassen? Der Heilige Geist, sagt die Bibel. Alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Und der fährt garantiert dahin, wo es das Leben ist. Wo die Fülle des Lebens ist, garantiert.